Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nun aber erstmal zu Kontext, wo es heute um die Medienfreiheit geht, wie gesagt. Nicht die Freiheit von Funk und Presse hier bei uns, es geht um die Medienfreiheit in Maghreb, in Marokko vor allem. Dort und in den Nachbarländern Algerien und Tunesien werden die Medien unter strenger staatlicher Kontrolle gehalten. Zwar sind ausländische Sender wie Al Jazeera oder Blogs und Internetforen nur schwer zu kontrollieren, doch können die neuen Medien einen Beitrag zur Demokratisierung leisten? Hören Sie Beat Stauffers Sendung über die bedrohte Medienfreiheit im Maghreb.
Pour nous, c'est une victoire que nous ayons été exécutés de cette manière. C'est une défaite pour ceux qui nous ont exécutés. Je peux dire que nous avons eu une belle mort.
Eine Brasserie im Zentrum der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Khalid Jamai, ein Urgestein des marokkanischen Journalismus oder je nach Sichtweise der Grand Old Man, sitzt vor einem Glas Weißwein und kommentiert zynisch die Schließung der Wochenzeitung Le Journal Hebdomadaire. Für uns war es ein Erfolg, ja ein Sieg, dass wir auf solche Art und Weise exekutiert worden sind, sagt Jamai. Für diejenigen, die uns gekillt haben, hingegen eine Niederlage. Es gibt auch nichts Besseres, sagt Jamai, als aufrecht zu sterben. Exekution, ein starkes Bild, ein hartes Wort. Doch Khalid Jamai insistiert, es sei eine politische Entscheidung gewesen, diese Zeitung zu liquidieren.
C'est une décision politique. C'est une mise à mort. Moi j'ai écrit un papier où je disais que nous étions dans le couloir de la mort depuis 10 ans.
Seit 10 Jahren sind die Journalisten, welche für Le Journal geschrieben haben, schon auf der Abschussliste gestanden. Jetzt, sagt Jamai, hat die von langer Hand geplante Exekution eben stattgefunden. Doch bedeutet die Schließung dieser legendären Wochenzeitung nicht einen Imageschaden für Marokko, ein Land, das sich gerne als tolerant und weltoffen darstellt und auf die Fortschritte hinweist, die seit dem Amtsantritt von König Mohammed VI. Vor über 10 Jahren stattgefunden haben? Auf jeden Fall, sagt Jamai mit einem Anflug von Bitterkeit. Doch die Verantwortlichen haben offensichtlich nicht die Intelligenz gehabt, dies zu begreifen.
Ça sert à quoi d'interdire un journal qui vend 15.000 exemplaires dans un pays où...
Was bringt es, eine Zeitung zu verbieten, die gerade mal eine Auflage von 15.000 Exemplaren hat und eine Art Aushängeschild für die Pseudodemokratie in diesem Land darstellt? Das ist doch einfach idiotisch. Jeder weiß doch, dass es nicht die Artikel von Le Journal sind, welche die Menschen dazu bringen, zu demonstrieren oder gar eine Revolution in die Wege zu leiten. Weshalb haben Sie dieses Aushängeschild, dieses Schaufenster nicht gelassen? Es war ja ohnehin eine Art Kuhhandel zwischen dem Regime und all den kritischen Geistern. Sie benutzten uns, um zu belegen, wie offen und demokratisch Marokko geworden ist. Und wir benutzen die Zeitung, um gewisse Dinge zu thematisieren. Wer hat jetzt verloren in der Sache? Für mich ist es klar, es ist das Regime, das diesen Deal aufgekündigt und die Zeitung zur Schließung gezwungen hat.
Sein Sohn Boubacar Jamai, der letzte Chefredaktor von Le Journal Hebdomadaire, hat jetzt Auftritte im französischen Fernsehkanal TV5 vor einem Millionenpublikum und er schreibt Artikel für die amerikanische Wirtschaftszeitung Financial Times und für andere Weltblätter, ergänzt Jamai. Die Schließung von Le Journal sei für das marokkanische Regime kontraproduktiv gewesen. Statt diese kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen, habe man ihnen indirekt eine größere Plattform geboten. An dieser Stelle ist ein kurzer Rückblick auf die 13-jährige bewegte Geschichte von Le Journal Hebdomadaire angebracht.
Gegen Mitte der 90er Jahre hatte der damalige König Hassan II. Erkannt, dass sein Regime nur durch eine gewisse politische Öffnung, durch die Zulassung einer aktiven Zivilgesellschaft und die Befreiung der Medien von den bis anhin geltenden strikten Einschränkungen noch zu retten war. Sein Sohn, der heutige König Mohammed VI., verfolgte diesen Kurs am Anfang seiner Regentschaft weiter. In der Folge erlebte die marokkanische Presselandschaft in kürzester Zeit einen geradezu phänomenalen Qualitätssprung. Vor allem das Wochenmagazin Le Journal, das sich später Le Journal Hebdomadaire nannte, überbot sich während Jahren mit fundierten, kritischen Reportagen, mit interessanten Analysen und Kommentaren und wagte sich immer wieder an Tabuthemen heran, etwa an die Frage, was der Königshof die marokkanischen Steuerzahler eigentlich kostet. Die anderen Printmedien gerieten durch die unverkennbaren journalistischen Leistungen von Le Journal unter einen klaren Konkurrenzdruck, was zu einer spürbaren Anhebung des Niveaus der gesamten marokkanischen Presse führte. Zu erwähnen sind vor allem die Wochenzeitung Tel Quel mit ihrer arabischsprachigen Ausgabe namens Nishan sowie Zeitungen wie Akhbar al-Yoom, die auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, kritischen und aufgeklärten Journalismus zu betreiben. Doch schon bald wurden dem marokkanischen Regime der alles andere als unterwürfige Tonfall und die hartnäckigen Recherchen zu viel. Mit Zensurmaßnahmen, ökonomischen Druckmitteln und Prozessen versuchten die Behörden, sich Le Journal wieder gefügig zu machen und unbotmäßige Recherchen im Keim zu ersticken. Diese bedauerliche Entwicklung, welche mittlerweile alle kritischen Printmedien betrifft, hat sich in letzter Zeit spürbar verschärft.
Cette ouverture et cette liberté de presse n'a pas commencé avec Mohamed VI.
Diese Öffnung, diese Pressefreiheit hat nicht erst mit Mohammed VI. Begonnen. Sie hat vielmehr schon unter seinem Vater, König Hassan II., eingesetzt. Während der letzten Jahre von Hassan II. Waren wir viel freier als heute. Kritische Journalisten hatten die Möglichkeit, am staatlichen Fernsehen aufzutreten und an Live-Sendungen teilzunehmen. Hassan II. Hat damals kritische Medien weder beschlagnahmen lassen, noch Prozesse gegen sie geführt. Dies, obwohl wir Journalisten zahlreiche Recherchen zu Tabuthemen durchgeführt haben.
Es sei völlig falsch zu behaupten, erst seit dem Amtsantritt von König Mohammed VI. Könnten die Medien in Marokko frei berichten, sagt Jamai. Das Gegenteil sei richtig. In letzter Zeit finde ein Rückschritt statt. So gibt es heute kaum mehr Live-Sendungen am Fernsehen.
Leider müssen wir in letzter Zeit einen enormen Rückschritt feststellen. Ein während Jahren inhaftierter Islamist, der über seine Misshandlungen im Gefängnis berichtete, hat dafür den folgenden Vergleich angestellt. Unter Hassan II. Lebten wir in den bleiernen Jahren, unter Mohammed VI. In den stählernen Jahren. Hinsichtlich der Medienfreiheit trifft dies auf jeden Fall zu. Noch nie hatten wir so viele Prozesse gegen Medien wie heute.
Auch die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen beklagt einen Rückschritt in Sachen Medienfreiheit in Marokko wie auch in anderen Ländern Nordafrikas. So wurde etwa im November 2009 die Zeitung Akhbar al-Yoom verboten und die Verantwortlichen wegen, Zitat, fehlenden Respekts gegenüber einem Mitglied der königlichen Familie unter anderem zu 3 Jahren Gefängnis sowie einer Buße in der Höhe von rund 270.000 Euro verurteilt. Anfang Februar 2010 musste schließlich Le Journal Hebdomadaire sein Erscheinen einstellen. Omar Brooksy, Professor für Politikwissenschaften und ehemaliger Redaktor von Le Journal seit seiner Gründung, beklagt ebenfalls zunehmende Einschränkungen der Medienfreiheit in Marokko.
Écoutez, il ne faut pas nier le fait que il y a une ouverture, il y a une certaine liberté d'expression au Maroc.
Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Medien in Marokko über einen gewissen Spielraum verfügen. Wer das Gegenteil behauptet, ist nicht objektiv. Das Hauptproblem sind aber die sogenannten roten Linien, die Journalisten nicht überschreiten dürfen. Es sind dies die Monarchie, der Islam als Staatsreligion und die Frage der Westsahara. Das heikelste Thema ist dabei die Monarchie.
Es sei äußerst heikel, über Themen mit Bezug zum König, seiner Familie und der Institution der Monarchie zu recherchieren, sagt Omar Brooksy.
La répression s'est accélérée.
Als einzelne Zeitungen nach einer offiziellen Meldung, der König sei krank, anfingen zu recherchieren, bekamen sie die volle Macht des Repressionsapparats zu spüren. Zwar mögen einige Journalisten in ihren Recherchen etwas zu weit gegangen sein, doch mir scheint es legitim, in einem Land, in dem der oberste politische Führer eine derart enorme Machtfülle besitzt, die Staatsbürger über gesundheitliche Fragen des Königs zu informieren. Mohammed VI. Entscheidet schließlich über das Schicksal von mehr als 30 Millionen Bürgern. Es ist nichts als logisch, dass sich die Medien für seine Gesundheit interessieren. Für mich ist es inakzeptabel, dass Journalisten deswegen zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind.
Für Omar Brooksy stellt die erzwungene Schließung von Le Journal Hebdomadaire einen großen Verlust dar.
C'est une grande perte, incontestablement. C'est un journal référence, c'est un journal qui a une ligne éditoriale très courageuse.
Das ist ein großer Verlust. Le Journal setzte in Marokko und im gesamten Maghreb Maßstäbe. Die Redaktion verfolgte eine sehr mutige Linie. Nicht zuletzt begleitete diese Zeitung den Prozess der Demokratisierung des Landes seit dem Beginn der sogenannten Alternance im Jahr 1997. Eine wichtige Phase der marokkanischen Geschichte mit ihren Höhepunkten und ihren problematischen Aspekten. Mit der Schließung von Le Journal Hebdomadaire wird dieser ganze Prozess auf ziemlich brutale Art und Weise abgewürgt.
Was aber bedeutet die Schließung dieser Zeitung, die in den letzten 13 Jahren schon zur Legende geworden ist für die marokkanische Gesellschaft? Hat die breite Bevölkerung das Verschwinden von Le Journal überhaupt wahrgenommen?
Le Journal avait un lectorat stable de 15.000, 14.000 lecteurs.
Le Journal hatte im Schnitt nur etwa 15.000 Leser. Doch diese Leserinnen und Leser gehörten praktisch alle zur französisch sprechenden politischen und kulturellen Elite des Landes. Dazu kommt, dass Le Journal auch von diplomatischen Kreisen in und außerhalb Marokkos gelesen wurde. Wegen dieser einflussreichen Leserschaft stellte diese Zeitung einen bedeutenden Störfaktor für das marokkanische Regime dar.
Ein Element perturbateur et très gênant pour le régime politique marocain.
Die Schließung von Le Journal ist auch deshalb sehr problematisch, weil kritischer Journalismus in Marokko wie auch im gesamten Maghreb praktisch nur in den Printmedien stattfindet. Die audiovisuellen Medien sind hingegen sehr stark vom Staat kontrolliert und verbreiten in politischer Hinsicht nur regierungsnahe Haltungen. In den vergangenen paar Jahren sind zwar einige neue private Radio- und Fernsehkanäle ins Leben gerufen worden, doch diese behandeln kaum politische Themen.
L'audiovisuel a connu une évolution importante ces dernières années avec l'apparition surtout.
Diese neuen Privatradios widmen sich in erster Linie sozialen und gesellschaftlichen Themen. Sexualität, Paarbeziehungen, Homosexualität, Fragen der Adoleszenz. Das ist durchaus positiv zu werten. Aber gleichzeitig gilt es klar festzuhalten, dass dieselben Radios nicht auf freie Art und Weise politische Themen behandeln können. Auch die Religion ist letztlich tabu. Und ganz wichtig, die beiden staatlichen TV-Kanäle sind total kontrolliert.
Genauso sieht es auch Khalid Jamai, der in ganz Marokko bekannte Kolumnist der Zeitung Le Journal, die vor kurzem definitiv geschlossen worden ist. Die beiden staatlichen Fernsehkanäle seien im Wesentlichen Propagandaorgane, welche von immer weniger Marokkanerinnen und Marokkanern überhaupt beachtet würden.
Le taux d'audience est ridicule. Les Marocains ne regardent plus.
Die Verantwortlichen hätten nicht einmal gemerkt, sagt Khalid Jamai, dass die allermeisten Marokkaner heute Satellitenfernsehen schauten und sich auf solche Weise über Ereignisse im Land informierten und nicht mehr über die staatlichen Sender. Szenenwechsel. Wie sieht die Lage für die Medien im Nachbarland Algerien aus, mit dem Marokko seit 1963, also seit 47 Jahren, gespannte Beziehungen pflegt? Riad Sidaoui ist Politikwissenschaftler mit tunesisch-algerischen Wurzeln und lebt in Genf. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Medien im arabischen Raum und mit Algerien.
L'Algérie jouit actuellement de la meilleure situation, surtout au plan de la presse écrite.
Algerien kennt von allen Maghreb-Ländern die größte Pressefreiheit. Es gibt Zeitungen, welche den Präsidenten Bouteflika oder die Armeeführung offen kritisieren und auch weitere Tabuthemen angehen. Diese relativ große Pressefreiheit erklärt sich durch den Machtkampf innerhalb des algerischen Machtapparates. Die einzelnen Zeitungen stehen immer unter der Protektion von einflussreichen Clans. Wenn zum Beispiel eine Zeitung den Mut hat, den Präsidenten zu kritisieren, dann deshalb, weil ein Armeegeneral hinter dieser Zeitung steht und ihr den nötigen Schutz garantiert. Umgekehrt steht eine Zeitung, die einen General oder einen Clan innerhalb des Machtapparates kritisiert, dem Staatspräsidenten nahe. Zusammengefasst, die Rivalität zwischen der Armeeführung und der Institution des Präsidialamtes, Aber auch zwischen wichtigen Armeeclans und den politischen Parteien spiegelt sich in den Medien und insbesondere in den Printmedien.
Die Zeitungen verfügen aus diesem Grund über einen gewissen Handlungsspielraum. Sie haben zudem erstaunlich hohe Auflagen, die Zeitung Al-Khabar etwa 450.000. Allerdings ist es auch Präsident Bouteflika gelungen, die audiovisuellen Medien einer rigiden Kontrolle zu unterwerfen.
Mais ce qui est sûr, le président Bouteflika a réussi à dominer la télévision et les radios.
Auch in Algerien hätten die elektronischen Medien eine weitaus größere Bedeutung als die Printmedien, ergänzt Hidaoui. Es sei deshalb nichts als logisch, dass sich die Machthaber auf deren Kontrolle konzentrierten.
Aus diesem Grund kontrollieren die Machthaber in allen arabischen Ländern Fernsehen und Radio sehr stark. Gleichzeitig lassen sie der Presse einen gewissen Spielraum, weil sie ja nur eine kleine Elite erreicht, nicht aber die breiten Volksmassen. Ein neuer Faktor ist nun aber in allen arabischsprachigen Ländern der TV-Kanal Al Jazeera sowie eine Reihe weiterer TV-Sender wie etwa France 24, BBC oder der amerikanische Sender Al Hurra, welche Sendungen in arabischer Sprache anbieten. Auf France 24 gibt es beispielsweise häufig Diskussionssendungen mit algerischen Oppositionellen über die Lage in Algerien. Das hat zur Folge, dass die via audiovisuelle Medien verbreiteten Informationen nicht mehr ausschließlich durch die jeweiligen Staaten kontrolliert werden können. Diese Information, die aus dem Äther kommt, ist frei und lässt sich noch schwieriger kontrollieren als das Internet.
Auf diesen via Satelliten verbreiteten Fernsehkanälen werden immer wieder offene Debatten geführt, welche für die lokalen Machthaber äußerst störend sind.
Notamment Al Jazeera a fait des coups médiatiques en invitant par exemple des officiers dissidents de la sécurité militaire.
Der Fernsehsender Al Jazeera hat zum Beispiel dissidente Offiziere an Diskussionssendungen eingeladen. Solche Sendungen lösen regelmäßig kleinere Erdbeben unter den algerischen Politikern aus. Desgleichen auch in den Nachbarländern. Wegen dieser in manchen Bereichen tabulosen Berichterstattung wird Al Jazeera von vielen Regimes als Störfaktor betrachtet. Dennoch, im Vergleich zu Algerien und Marokko, muss die Situation der Medien in Tunesien und Libyen als geradezu desolat bezeichnet werden. Die kürzlich erfolgte Freilassung des tunesischen Journalisten und Oppositionellen Taufik Ben Brik aus einer sechsmonatigen Haftstrafe ist nur ein kleiner Lichtblick in einem trostlosen Umfeld.
Taufik Ben Brik, le journaliste et opposant tunisien, est libre. Il a été libéré après avoir purgé une peine de 6 mois de prison pour avoir agressé une femme d'affaires. Et nous sommes en ligne avec Taufik Ben Brik.
Eher noch schlimmer ist die Lage in Libyen. Auf einer weltweiten Rangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen befindet sich Libyen auf den allerhintersten Rängen. Wie es um die dortige Medienfreiheit steht, berichtet der in der Schweiz lebende libysche Oppositionelle Idriss Boufayed.
Leider gibt es in Libyen überhaupt keine Pressefreiheit. Alle Medien sind durch den Staat kontrolliert. Nur ein paar wenige Zeitungen, die dem Gaddafi-Sohn Saif al-Islam gehören, verfügen über einen kleinen Handlungsspielraum. Doch ansonsten existiert keine Pressefreiheit.
Kritik am Regime des obersten Gaddafi ist in Libyen selber völlig undenkbar. Immerhin schauen sehr viele Libyer ausländische Satellitensender und können sich auf solche Weise unabhängig von den staatlich kontrollierten Medien ein Bild der Lage machen. Vor allem arabischsprachige Sender wie Al Jazeera haben in Libyen enorm hohe Einschaltquoten. Das Internet als Informationsmedium können hingegen nur etwa 10% der gesamten libyschen Bevölkerung nutzen.
Malheureusement, il y a seulement 10% de la population libyenne qui peut accéder à l'internet.
Seit Mitte Februar sind aber auch die paar wenigen kritischen Internetzeitungen und Foren in Libyen gesperrt. Seither haben Menschen in Libyen keinen Zugang mehr zu diesen Informationen. Im Vergleich zu Libyen, sagt Boufayed, sei die Pressefreiheit in Algerien und Marokko wesentlich größer.
Surtout en Algérie, les médias sont plus libres que chez nous en Libye.
Die Einschätzung deckt sich mit derjenigen von Riyad Sidaoui, dem in Genf lebenden Politikwissenschaftler mit tunesisch-algerischen Wurzeln.
Was die Printmedien betrifft, ist die Situation in Algerien am besten. In Tunesien und noch sehr viel stärker in Libyen stehen die Zeitungen unter starker staatlicher Kontrolle. Dort kommt es höchstens mal vor, dass eine Zeitung, die einem Gaddafi-Sohn gehört, den Revolutionsführer ein wenig kritisiert. In Marokko gilt der König als absolutes Tabuthema. In Mauretanien ist zwar die Presse recht schwach, aber angesichts der gegenwärtigen politisch instabilen Lage kann sie doch etwas bewirken.
Dieser Einschätzung stimmen mit gewissen Nuancen auch die beiden marokkanischen Journalisten zu. Sie weisen zudem darauf hin, dass es unter den Medienschaffenden der fünf Maghreb-Länder recht gute Kontakte gibt. Omar Brooksy, der marokkanische Politikwissenschaftler und Journalist, glaubt allerdings nicht daran, dass der Journalismus kurzfristig zu einer Annäherung zwischen den Maghreb-Ländern beitragen könne. Es handle sich um autoritäre Regimes und einzig eine echte Demokratisierung könnte eine grundlegende Veränderung bewirken.
Ce sont des régimes qui sont des régimes autoritaires. Et la seule chose qui pourrait rapprocher les régimes, c'est la démocratie. Or, ce sont des régimes.
Dazu kommt, dass das ungelöste Problem der Westsahara die Vereinigung des Maghreb und eine gemeinsame Entwicklung der ganzen Region blockiert. Bei diesem Konflikt, so erklärt Riyad Sidaoui, spielten die Journalisten leider eine eher unrühmliche Rolle.
Quand il s'agit des problèmes de Sahara, on trouve malheureusement toute la presse algérienne ou marocaine.
Wenn es um den Westsahara-Konflikt geht, nehmen Journalisten sowohl in Algerien wie auch in Marokko meist sehr nationalistische Positionen ein. Statt zu einer Verminderung der Spannungen beizutragen, heizen die Medien bedauerlicherweise diesen Konflikt noch zusätzlich an.
Klar ist aber, dass auch im Maghreb die Medien und der Beruf des Journalisten starken Veränderungen unterworfen sind. Seit ein paar Jahren trete auch in Nordafrika das Phänomen des Citizen Journalism in Erscheinung, der faktisch journalistische Aufgaben übernehme, sagt Khalid Jamai.
Même le concept de journaliste a changé. Dans un pays comme le Maroc, mais même chez vous, il y a l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le citoyen journaliste.
Diese neuen Bürgerjournalisten, Bloggerinnen und Facebook-Nutzer haben in Marokko bereits unheimlich viel bewirkt.
Ils jouent un rôle plus important actuellement que les journaux écrits. C'est ça l'imbécilité des gouvernants.
Diese Blogger und engagierten Bürgerinnen, welche journalistische Funktionen übernehmen, spielen heute in Marokko eine wichtigere Rolle als die Zeitungen selber. So sind etwa die Aufstände in der südmarokkanischen Stadt Ifni nicht durch Journalisten bekannt geworden, sondern durch einen Bewohner der Stadt, der die Niederschlagung der Rebellion gefilmt und auf YouTube veröffentlicht hat.
Er erhalte in letzter Zeit täglich zwischen 300 und 400 Mails aus ganz Marokko, sagt Jamai. Manchmal komme es ihm vor, als sei jedes Internetcafé mittlerweile zu einer Art Presseagentur geworden.
Chaque jour, moi je reçois à peu près dans les 300 à 400 courriels à travers le Maroc.
Diese neuen Formen des Journalismus scheinen die Machthaber im Maghreb beträchtlich zu irritieren. Als vor rund 3 Jahren junge Marokkaner im Norden des Landes mit verdeckter Kamera an einer Straßenkreuzung Polizisten filmten, die ungeniert bei jeder Fahrzeugkontrolle Schmiergeld einsteckten, wurde das auf YouTube aufgeschaltete Filmchen innerhalb weniger Wochen hunderttausende Male heruntergeladen. Die nationale Polizei kam in der Folge in einen Argumentationsnotstand. Ähnliches passierte im Sommer 2009 in Libyen, als eine alte Frau aus der Stadt Benghazi vor laufender Kamera das tragische Schicksal ihrer 2 Söhne beklagte.
Meine Söhne sind eines Tages auf offener Straße von Polizisten festgenommen worden. Ich habe sie nie mehr gesehen. Während Monaten habe ich ihnen Woche für Woche ein Paket mit Nahrungsmitteln ins größte Gefängnis der Stadt gebracht und manchmal auch eine Schale mit Couscous. Erst vor kurzem habe ich erfahren, dass sie bei einer Gefängnismeuterei erschossen worden sind. Die Behörden haben es nicht einmal für nötig befunden, mich über den Tod meiner Söhne zu informieren.
Auf YouTube waren auch Filme über unbewilligte Demonstrationen in Libyen aufgeschaltet und andere, auf denen Mitglieder des Gaddafi-Clans zu sehen waren, die sich an Partys amüsierten. Das libysche Regime erachtete derartige Filme offensichtlich als Bedrohung. Seit Februar 2010 ist die Webseite von YouTube von Libyen aus gesperrt. Laut einem Bericht der unabhängigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die libysche Regierung gleichzeitig den Zugang zu 7 unabhängigen und oppositionellen Websites blockiert. Im Nachbarland Tunesien ist die Videoplattform YouTube schon seit längerer Zeit gesperrt. Gemäß einem Bericht der Wochenzeitung Jeune Afrique sind in der Folge Hunderttausende junger Tunesierinnen und Tunesier auf die Plattform Facebook ausgewichen und versuchen auf solche Weise die behördlichen Verbote zu umgehen. Auch in Tunesien unternimmt die Regierung alles nur Denkbare, um kritische Internetzeitungen zu sperren und um die Betreiber zu kriminalisieren. Zu den Opfern gehören etwa die Journalistinnen und Journalisten der Internetzeitung Kalima, deren bekanntestes Mitglied die Schriftstellerin Sihem Ben Sedrin ist. Klar ist, die Machthaber im gesamten Maghreb, vor allem aber in Tunesien und Libyen, versuchen mit enormem Aufwand die Verbreitung kritischer Informationen zu verhindern. Auf solche Weise wollen sie kontrollieren, welche Nachrichten die Köpfe ihrer Untertanen erreichen. Gleichzeitig versuchen die Regierungen in den Maghreb-Staaten aber auch, die neuen Medien für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. In Tunesien, so berichtet Sihem Ben Sedrin in ihrem Buch «Europa und seine Despoten», hat die Regierung etwa unechte, fremdgesteuerte Nichtregierungsorganisationen ins Leben gerufen, welche eigene Webseiten betreiben. Auf solche Weise soll die Glaubwürdigkeit der echten Organisationen unterminiert, sollen verwirrende Botschaften verbreitet werden. Aber auch mittels neuer Fernsehkanäle versuchen die Regierungen der Maghreb-Staaten, die Bevölkerung ideologisch zu kontrollieren oder gar zu indoktrinieren. So wurde etwa in Marokko dieses Frühjahr ein Fernsehkanal mit dem Namen Damazir ins Leben gerufen, der offensichtlich zum Ziel hat, die berberische Bevölkerung wieder stärker zu islamisieren. Welche Rolle können die Medien im Maghreb unter solchen Umständen spielen? Werden sie mittelfristig dazu beitragen, die verkrusteten politischen Strukturen und die alten Machtapparate aufzubrechen und die Region zu demokratisieren? Die meisten Beobachter sind in dieser Hinsicht eher skeptisch.
Évidemment, les journalistes sont en train de jouer un rôle important dans ces pays.
In allen Maghreb-Ländern spielen Journalisten eine wichtige Rolle im Prozess der Modernisierung und als Gegengewalten zu den herrschenden Regimes, sagt Proxy. Völlig offen scheint aber zurzeit, ob die Medien längerfristig auch zu einer echten Demokratisierung dieser Länder beitragen könnten.
Je pense que c'est un grand pas en avant afin de d'organiser cette opposition.
Die freie Verbreitung von Informationen über Satellitenfernsehen und über Internet ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorn. Dies kann dazu beitragen, dass bei einer breiteren Bevölkerung ein neues Bewusstsein entstehen kann. Es werden gleichsam Samen gesät. Wann aber diese Saat aufgehen und zu einer politischen Bewegung werden wird, ist sehr schwierig zu sagen.
Für den in Genf lebenden Politikwissenschaftler Riyad Sidawi ist klar, dass die neuen Medien einen Prozess in Gang gesetzt haben, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Vollkommen offen ist aber, ob die autoritären Regimes in Nordafrika, die sich bis anhin als veränderungsresistent erwiesen haben, auf solche Weise unter Druck gesetzt werden, ihrer Bevölkerung mehr politische Rechte und echte Partizipation zu gewähren. Es wird auf jeden Fall ein Prozess sein, sagt Riyad Sidawi, der noch sehr, sehr viel Zeit benötigt.
Die Medienfreiheit im Maghreb ist bedroht, eine Sendung von Beat Staufer. Um ein ganz anderes Thema geht es morgen in Kontext. Um Lesben und Schwule, die, wenn sie eine Familie mit Kindern gründen wollen, es mit einer schwierigen rechtlichen Situation zu tun haben. Um 9 Uhr morgen mehr zu diesem Thema. Musik. Es ist 21:56, der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und von diesen Spielen gibt es derzeit täglich mehrere. Fußballfrei ist diese Zone hier, der RS2 à la carte. Borodin-Quartett spielte das Streichquartett Beljajew, eine Gemeinschaftskomposition von Nikolai Rimski-Korsakow, Andrei Ljadow und dann Borodin und Andrei Glasunow zum Namenstag des Verleges Beljajew. Reduced to the Max ist dieses Klavierkonzert von Frédéric Chopin. Hier ist der dritte Satz aus seinem E-Moll-Konzert in der Fassung für Klavier, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass.
Thank you.
Klavierkonzert Nummer 1 in E-Moll, das war das Ronda daraus, in der Fassung für Klavier, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass. Mit dem Pianisten Jean-Marc Luisada und dem Thalich-Quartett. Den Kontrabass spielte Benjamin Berlioz. Einer, der sich ungern verbiegen lässt, ist der deutsche Pianist Bernd Glemser. Ein Musiker, der viel russische Musik spielt, Tschaikowski, Rachmaninow, Skriabin. Musik, die schon rein handwerklich so anspruchsvoll ist, dass man seine Kräfte haushälterisch einteilen muss.
Zunächst mal ist es einfach die Vielzahl der Noten. Es hat mal irgendein Kollege von mir sich die Mühe gemacht, zu zählen. Man spielt in, je nachdem wie schnell, 42 bis 45 Minuten über 33.000 Noten. Das ist ziemlich stattlich und ich habe mal zum Spaß, weil ich mir die große Mühe nicht machen wollte, bei einem anderen Konzert mal durchgezählt. Und das sind dann 9.000 bis 10.000 Noten bei einem Beethoven-Konzert oder so maximal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.